Wir haben schon über das Marvel Cinematic Universe in 23 und dann in Zukunft mit 24 gesprochen. Und heute wollen wir das Ganze mal mit Star Wars machen. Und wer wäre da ein besserer Gast als der gute Bernd, Ben, meine ich, vom Kanal Star Wars Buddy, der sich ja auch sehr gut mit der Thematik auseinandersetzt. Mehr sogar als ich, weil er sich hauptsächlich darauf fokussiert. Und deswegen sage ich mal herzlich willkommen, lieber Ben.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich habe schon gehört, du hast einfach den gesucht, der sich am besten mit Star Wars auskennt. Star Wars Stories hatte dann leider keine Zeit und dementsprechend bin ich gekommen. Es freut mich auf jeden Fall, hier zu sein.
Genau so ist es. Und ich freue mich auch, dass du hier bist. Und damit herzlich willkommen an alle lieben Zuhörer des Nerd Factory Podcasts. Die lieben Patrons und Kanalmitglieder hören das ja Ganze hier schon 7 Tage vorher. Und alle anderen dann an Neujahr direkt am 1.1. und damit frohes Neues.
Frohes Neues.
Hey.
Guten Rutsch.
Hui. Warte, hier gibt's so Soundeffekte.
Warum gibt es so?
Ja. Nun, also, dann legen wir mal los heute mit diesem wundervollen Gespräch. Und genauso wie bei Marvel wollen wir einmal kurz Revue passieren lassen, was eigentlich dieses Jahr alles so war. Und dann nochmal die Faktenlage legen, weil ich glaube, viele Leute sind auch durch die ganzen Verschiebungen jetzt, durch die Streiks und so ein bisschen durcheinander gekommen. Was ist denn eigentlich das, was wir als nächstes sehen? Wie geht's weiter und wie sieht's im Star Wars-Universum 2024 so für uns aus?
Ja, fangen wir an mit diesem Jahr. Ich muss tatsächlich, das verschwimmt hart in sich die letzten 1-2 Jahre, weil ich das Gefühl habe, es kommt einfach so unglaublich viel an Content raus, ja, was sich ja in nächster Zeit so ein bisschen Gott sei Dank ausdünnt. Aber dazu kommen wir dann später.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube tatsächlich, nächstes Jahr ist mehr als dieses Jahr.
Nee, nächstes Jahr kommen nur 2 Serien raus. Das ist mittlerweile bestätigt.
Was ist mit Bad Batch?
Die haben die Voice-Aufnahmen. Vom 2. Dezember gibt es so einen Tweet. Hi Leute, ja, ich habe mich vorbereitet. Ja. Dass die Voice-Aufnahmen fertig sind. Das ist aber halt das reine Skript und die Animationen aber noch am Laufen sind. Beziehungsweise in der Produktion sind. Ich persönlich schätze, dadurch, dass wir 2024 was im 2. Quartal haben und 1 im zwischen Thanksgiving und Weihnachten eine Serie, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den nächsten 2-3 Monaten kommt. Dafür müssen die Animationen jetzt schon abgeschlossen sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo in den August, September nochmal reingequetscht wird. Hm. So quasi. Ich denke, Bad Batch wird 2025 rausgekommen.
Ja, im Januar und, wahrscheinlich dann, ne?
Ja, irgendwie so, wie es das letzte Mal war. Da war es ja auch im Frühjahr.
Ja. Aber dann lass uns doch mal bei dem anfangen, was als nächstes. Oder nee, lass uns erstmal damit anfangen, bevor wir jetzt zu viel vorwegnehmen. Was ist denn dieses Jahr alles gekommen? Und was sagen wir zu den Sachen? Was sind so unsere Eindrücke von dem, was dieses Jahr das Star Wars-Universum so bereichert hat? Und nicht nur jetzt von der Serie aus, sondern auch so ein bisschen von der Lore. So, was sind neue Elemente dazu gekommen oder andere Ansichtspunkte? Da fand ich, war hier und da natürlich auch was ganz Interessantes dabei.
Sollen wir damit Bad Batch anfangen? Ich glaube, das kam ja am Anfang des Jahres, ne?
Ja. Kam das Anfang? Ja, stimmt, das kam Anfang des Jahres. Ich glaube, es hat im Dezember sogar schon angefangen, aber ging dann ins neue Jahr rein.
Das hat sich sogar, glaube ich, teilweise überschnitten mit Mando Season. Ich weiß es nicht. Oder war das eine andere Serie? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall Bad Batch Season 2 war auf jeden Fall dieses Jahr. Das kann ich noch.
Ja. Auf jeden Fall der größte Teil dieser Serie war auf jeden Fall dieses Jahr. Beim Rest weiß ich nicht mehr. Aber du hast recht, kurz bevor wir zur Celebration sind, war diese signifikante Folge mit Tech nämlich rausgekommen, die ich noch nicht gesehen hatte, als wir auf der Celebration waren, weil ich keine Zeit dafür hatte. Und dann von dem guten Sprecher von den Klonen höchstpersönlich gespoilt wurde, was in der letzten Folge passiert.
Das ist scheiße.
Ja, das war super. Ja, wie fandst du den Bad Batch und was so in der 2. Staffel für verschiedene Abenteuer sie erlebt haben?
Pass auf, ich hoffe, ich mache mich nicht unbeliebt. Wobei, ist das so Common Knowledge oder eher so Common Sense? Ich finde, The Bad Batch hatte in den ganzen 2 Staffeln vielleicht so 3-4 gute Folgen. Meistens waren das die mit, wie heißt der nochmal, Crosshair. Oder später, jetzt auch in Staffel 2 mit Cody. Wir hauen jetzt einfach voll die Spoiler raus. Und gar nicht so sehr die sich nur um die Bad Batch an sich gedreht haben. Also ich fand die Perspektive auf Seiten der Klone, die beim Imperium noch treu sind, deutlich interessanter als die Bad Batch an sich. Ich bin bis heute nicht so richtig warm geworden damit. Ich finde, sie ist keine schlechte Serie, aber auch ganz weit weg von den letzten Seasons von The Clone Wars von der Qualität her.
Ich finde die Entscheidung sehr interessant von Filoni, dass er sich mit dieser Gruppe von Ragtag-Klonen eher auseinandersetzt, als wo wir jetzt in der zweiten Staffel auch die Bestätigung bekommen haben, Leuten wie zum Beispiel Gregor, den er ja schon vorher eingeführt hatte, oder auch Cody. Ich hätte tatsächlich, also jetzt im Nachhinein, wie du es ja auch sagst, weil gerade diese, wenn ich so an Bad Batch Staffel 2 denke, denke ich, wie sie vor diesem Memorial stehen mit den ganzen Namen. Oder wie sie halt so diesen den Klon, der auf diesem Eisplaneten von Crosshair dann mehr oder weniger gefunden und mit ihm zusammen quasi die Charakterentwicklung gemacht wird und sowas. Diese ganzen Elemente von den alten Klonen, normalen alten Klonen, ist eigentlich viel spannender. Da hast, also, das ist ja so, was du auch gerade so meinst. Und ich verstehe gar nicht so richtig, warum diese Serie so unbedingt diesen, ja, dann doch eher comedic-kindlichen Faktor von den anderen Elementen. Also, klar, es gibt auch dramatische Szenen mit Omega und mit Wrecker zum Beispiel. Aber ich finde selbst in dieser fatalen Szene am Ende, mit wo Tech quasi sich opfert, die Art und Weise, wie Wrecker ist und redet, schneidet da irgendwie schon ein bisschen rein.
Schaust du das Ganze im Englischen Original?
Auf Englisch,
oder?
Ja.
Auf Englisch, okay, im Deutschen. Aber im Deutschen ist es genauso. Ich hätte jetzt so getippt, vielleicht ist es im Englischen etwas anders und da haben die Synchronsprecher einfach, ja, Bullshit gebaut. Das kann ja passieren, wenn die keine richtigen Anweisungen bekommen. Ja, also nicht Synchronsprecher,
also,
sondern wie dem auch sei. Was ich damit meine ist, ich habe tatsächlich nicht unbedingt das Gefühl, es ist zu kindlich, aber dass sich da viele Nuancen und Emotionen und die Art und Weise, wie das Ganze aufgebaut ist, zu hart sprunghaft hin und her wechseln.
Ja, aber genau das ist das, was ich meine. Also es ist halt so, ich glaube, wenn Filoni es sich einfach hingesetzt hätte und gesagt hätte, wir machen jetzt eine richtig gritty, dark Serie über die sich nur um Cody dreht, zum Beispiel. Wie er damit, wie er das verarbeitet, was er in Episode 3 gemacht hat und sowas. Oder halt wirklich, ich meine, überleg mal, es gibt ja schon ganz viele solche Ansätze in den Sachen, die auch Filoni gemacht hat, aber auch in anderen Dingen. Du hast dieses Element von Gregor Wolf und Rex in Rebels ja schon gehabt. Wo sie dann so richtig, wo sie erst so ein bisschen quirky und lustig sind und dann aber so richtig düster werden, als sie halt von der Order 66 erzählen und Ezra darüber erfährt. Und das gleiche System oder die gleiche Idee hattest du ja in Battlefront 2, damals im Videospiel, wo du diesen Übergang hattest und wo es sich darum dann drehte, wie haben die Klone sich gefühlt direkt nach der Order 66. Und ich weiß nicht, ich finde halt, ich habe jetzt kein Problem mit Bad Batch, aber ich finde es einfach nicht so spannend, weil immer wenn ich an dem Punkt bin, wo ich sage, das ist eine richtig geile Szene, kommt dann als allernächstes irgendwas, entweder eine neue Folge oder ein Cut zu einem anderen Story-Arc, wo ich halt denke, okay, ja, das ist jetzt aber irgendwie, ich will mehr von dem Ernsthafteren. So, ich will mehr von dem, was halt wirklich sich damit auseinandersetzt, was für eine Scheißsituation das da gerade ist und halt nicht sehen, wie irgendwie Gregor vor, nicht Gregor, wie halt Wrecker und Co. von vor 20 riesigen Krabben weglaufen. So, keine Ahnung. Also,
ich find's gut, wie du es ausdrückst, dass du nicht direkt sagst, ey, so hätte man es besser gemacht, sondern einfach sagst, du bist mit dem Gesamtzustand der Staffel 2 oder von The Bad Batch insgesamt unzufrieden.
Ich würde nicht sagen, tatsächlich, unzufrieden. Aber
ich
halt.
Ich bin unzufrieden. Ich glaube, das ist es einfach verschwendetes, oder was heißt verschwendetes, nicht voll ausgeschöpftes
Potenzial. Ja, das würde ich sagen, ja.
Ja, die hatte mega gute Szenen, sie hatte tolle emotionale Momente. Aber manchmal fühlt es sich dann doch so an, als müsstest du dich halt von Moment zu Moment schleppen und du bist halt nicht dauerhaft irgendwo gespannt. Und selbst wenn so ein Mando einige Schwächen hatte in Staffel 3, da können wir ja dann auch direkt drüber wechseln, wenn du Lust hast, hatte ich trotzdem das Gefühl, dass ich da aufmerksamer bin beim Schauen. Vielleicht kennen das auch die Zuhörer. Ihr seid bei einer Serie und die fesselt euch so, dass ihr nicht einmal daran denkt, euer Handy in die Hand zu nehmen.
Ja.
Und das ist für mich immer ein guter Indikator von dem, wo ich sagen kann, das klappt für mich persönlich oder das klappt halt nicht. Bei The Bad Batch hatte ich mein Handy in der Hand, bei The Mandalorian nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding. Also, ich will jetzt auch nicht sagen, dass mir die Animationsserie nicht düster genug ist oder so, weil es ist ja immer noch in seinem eigenen Feld auch für Kinder. Ich meine, Star Wars ist generell auch primär erstmal für Kinder und dann hat es halt diese Nuancen, die dazukommen. Aber gerade wenn man sich halt so diese Ära anschaut, in der das spielt, Bad Batch, ist es manchmal fast ein bisschen fehl am Platz, wie wie schnell sie wegschwingen auch von so traumatischen Situationen zu wir sind lustig und haben Spaß. Das ist, glaube ich, das, was mich so ein bisschen stört. Aber ich finde es cool, also jetzt, um dann nochmal die positiven Sachen zu sagen, ich finde es super cool, dass wir diese Storyline mit Count Dookus Planeten hatten, wo dann sein Stash quasi geplündert wurde von Imperium.
Mhm.
Ich fand die ganze Folge, wo ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber mit Crosshair und dem Klontrooper da in diesem Schneesturm, das fand ich ziemlich cool. Vor allem das Ende war halt sehr wirksam. Ist auch eine meiner liebsten Szenen dieses Jahr so in Star Wars. Und natürlich halt Tech, der sich halt am Ende dann, wer weiß, ob es wirklich vollendet Aufopferung war, aber der halt sich da zumindest wegschießt mit dem Protokoll 99. Das waren schon coole Szenen, also das hat schon Bock gemacht. Und auch lore-technisch fand ich cool, diese Superwaffe, die sie da zum Beispiel gefunden haben, wo wir ja immer noch nicht zu 100% wissen, was war das jetzt, wo kommt das jetzt her. Also da sind schon ein paar coole Sachen mit eingebaut worden.
Ja, ich glaube, Potenzial ist da. Ich wundere mich nicht, dass die dritte Staffel jetzt ja die letzte ist, die kommen wird. Ja, es ist, ich habe keine Ahnung, wie die Zuschauerzahlen sind. Ich würde das teilweise sehr, sehr gerne bei Disney mal wissen. Es gibt da ja Statistiken, die sich so ein bisschen zusammengeschummelt wurde in den letzten Jahren, wo halt auch gezeigt wurde, dass die Animationsserien deutlich weniger angeschaut werden als die Live-Action-Serien. Dafür sind sie aber auch deutlich günstiger, davon auch hierbei nochmal erwähnen. Und trotz alledem sind wir mal gespannt, was dabei rumkommt. Aber Season 2 von The Bad Batch verbleiben wir positiv. Es war ein netter Auftakt und man konnte die Zeit zur neuen Mando-Season ein bisschen überbrücken.
Ja, und bei Mando, da waren ja auch Leute dann nicht so begeistert mit, weil in Mando nicht, also weil ja direkt auch im Trailer ja sogar schon der Spruch kam, Din Djarin, ne, ist ja nicht der einzige Mandalorianer, um den es da sich drehen könnte. Und das wurde ja dann auch so ein bisschen mit damit gegeben, dass in einigen Folgen Bo-Katan eher im Mittelpunkt der Storyline stand.
Wie fandest du die Serie denn?
Ich fand es geil, weil ich mag aber auch Bo-Katan mega. Also seit der ersten Einführung dieser Figur fand ich die schon einfach super cool. Selbst als sie noch eine Terroristin war. aber auch so diesen ganzen Punkt. Das Einzige, was ich an der zweiten Staffel von Mandalorian ein bisschen schade fand, war die
Dritte, meinst du wirklich die zweite?
war die finale Übergabe des Darksabers. Das hätte ich mir ein bisschen spektakulärer und nicht so technisch gesehen. Hat sie das eigentlich? Das hätte mir ein bisschen, wenn sie da sich ein bisschen was anderes, ein bisschen spektakuläres überlegt hätten, hätte ich das cool gefunden. Und dass sie nicht einmal Satine erwähnt haben, fand ich ein bisschen schade, weil die ist ja eigentlich ein super, weil es ging halt sehr um Mandalore und die ganze Mandalore-Lore, die wir da bekommen haben, mit eben der Nacht der tausend Tränen und wann die stattgefunden hat und dass es halt wirklich eine Vollvernichtung des Planeten war nach dem, was wir zuletzt gesehen haben in Rebels und wirklich kaum noch, also was eigentlich das ausgelöst hat, dass die Mandalorianer so sind, wie wir sie in der Serie, in der ersten Staffel kennengelernt haben. Das fand ich sehr cool.
Ich möchte da ganz kurz eingrätschen, weil das ist eine Diskussion, die ich mit sehr interessanten Leuten geführt habe, die Star Wars normalerweise nicht schauen, sondern mal da und reinschauen oder in die Animationsserien reingeschaut haben. Aber Mandalorian guckst du trotzdem, weil es einfach irgendwie so ein Ding ist wie Game of Thrones oder The Walking Dead. Das hast du einfach geguckt, ne? Und da hatte ich tatsächlich so diese typische Kneipendiskussion. Ja, wie findest du denn die neue Serie? Und mir ist aufgefallen, dass die Leute größtenteils gesagt haben, insbesondere später, das war bei The Book of Boba Fett so und das war bei Ahsoka so, dass, Grüße gehen raus an dieser Stelle an Mike, dass die gesagt haben, ja, ich habe einfach keine Ahnung, wen die da die ganze Zeit erwähnen. Also, war cool. Ich glaube, so ein Fanservice, und das ist jetzt auf Satine angespielt, ist cool für uns, unser einer, und wahrscheinlich auch für die Leute, die so einen Podcast hier hören, der sich mit Star Wars auseinandersetzt. Aber es tut mir leid, ich hoffe, ich werde jetzt keinen Shitstorm abbekommen, so im kleinen Maße im Kopf von euch da draußen. Aber ich finde es okay, wenn die Leute sagen, nee, für das Casual-Publikum nur das, was muss, as simple as it is, versuche ich einfach nur den Kontext so zu erklären, dass das auch bei den Leuten, die sich gar nicht damit auskennen, Sinn ergibt.
Ja.
Es ist, glaube ich, eine harte Gratwanderung. Ich nehme den Leuten das nicht übel, wenn die das so geschrieben haben.
Ich glaube, das ist aber eine Sache, wie du es machst. Also zum Beispiel, Wenn du jetzt schon, wenn wir jetzt gerade über solche Erwähnungen schon reden, ich glaube, es wäre zum Beispiel in der Folge mit den Kampfdruiden, wäre es wahrscheinlich keine schlechte Idee gewesen, nicht einfach nur zu sagen, ah, Count Dooku hatte recht und das war alles super und lang lebe, ne, und sowas. Mhm. Wenn man, man hätte es halt anders mit einbauen können. Man hätte diese Geschichte erzählen können im Sinne von damals während der Klonkriege der große Anführer der Droidenarmee, Count Dooku. Weißt du? Also es ist halt ein Unterschied, ob du einfach nur Name droppst oder als ob, oder ob du die Lore Kontext erzählst. Und das ist halt so das, was ich meine. Das hätten sie mit Satine halt machen können. Gerade als hier Bo-Katan mit Mando da durch die Ruinen läuft zu dem Gewässer, mhm, und dann erzählt von wegen, ja, ich musste hier das und das machen damals, als das noch alles hier stand. Es wäre so einfach gewesen. Sie hat über ihren Vater ja geredet. Es wäre so einfach gewesen, mhm, einfach zu sagen, meine Schwester, die Erstgeborene, die war eigentlich immer die Bevorzugte und sie war dann später auch die Königin. Ich war immer nur am Zweiten, ne? Ich war nie die, die die Herrschaft haben sollte, aber jetzt, als ich das letzte Mal hier war, stand ich dann da und musste herrschen, weil niemand sonst mehr da war. Weißt, mhm, du hättest das halt einbauen können, dass es diese Schwester gab und die ja eigentlich die Königin war. Und das ist halt so das, was, oder war sie die, ja, war sie die, nee, Duchess, ne? Was ist das? Herzogin.
Das Herzogin,
ja. Ja. Und das, das ist halt so das, was ich halt ein bisschen schade fand, weil es ist ja eigentlich wirklich eine super wichtige Storyline. Nicht nur für, also das connectet halt wieder auch Obi-Wan damit rein, weißt du? Und das sind, mhm, halt so Sachen, das hättest du jetzt nicht noch mit sagen müssen. Du hättest jetzt nicht noch sagen, sie war mit einem Jedi-Meister, Obi-Wan Kenobi. Aber du hättest halt Darth Maul damit reinbringen können, der so eine wichtige Rolle spielt und so. Weil Din Djarin hat ja auch keine Ahnung. Das hat er ja gesagt. So, der war halt auf dem Mond, der war auf Concordia, mhm, und dann wurde der Planet vernichtet und er ist abgehauen.
Aber ist es nicht so ein roter Hering, die du da auch mit den Leuten oder den Leuten so vor die Füße wirfst, so nach dem Motto, oh, das könnte jetzt wichtig sein für die Serie. Und am Ende führt diese Information halt irgendwo ins Nichts. Ich pass auf, eigentlich stimme ich dir zu. Ich versuche jetzt gerade nur eine andere Seite zu beleuchten.
Ja,
ich hätte es mir auch gewünscht. Ja,
ich verstehe das auch. Ich meine, ja, das Einzige, was ich sagen will, ist, du kannst halt Name-Drops machen, ohne einfach nur Namen zu droppen. Du kannst halt Lore präsentieren, mhm, für neue Zuschauer, damit diese verstehen, was der Kontext dieser Figur ist. Und gerade wenn das so wichtige Sachen sind, wie halt, wie ist denn die Herrschaftsabfolge von Mandalore gewesen und warum ist Bo-Katan da gelandet und wollte aber, weil das ist ja Teil ihrer Charakterentwicklung, ist ja trotzdem noch, eigentlich so richtig will sie es ja gar nicht. Aber sie ist es halt trotzdem und sie nimmt jetzt schlussendlich diese Rolle dann doch ein, der Herrschaft. Mhm. Und ich glaube, das wäre halt wirklich, wenn einfach nur mit Story, mit einer Art von Storytelling, die nicht einfach nur sagt, meine Schwester ist Satine, wäre das halt gegangen, ohne dass, mhm, die Leute verwirrt sind. Weil du kannst ja solche Sachen auch erzählen. Überleg mal, andere Filme, Herr der Ringe, ja? Der Anfang von Herr der Ringe hat das halt.
Sie einfach Sachen erwähnen, die im Endeffekt in Herr der Ringe nie wieder relevant werden, aber in Der Hobbit und du unten am besten eine kleine Einblendung noch machen. Guck Clone Wars und Star Wars Rebels.
Ja,
ich habe jetzt letztens die Invincible Comics gelesen, weil die zweite Staffel ja nicht weitergeht. Jetzt hole ich ganz weit aus. Und da waren immer diese kleinen Anmerkungen, wo der Kontext, den findet er da.
So weit würde ich jetzt gar nicht mal gehen, aber halt einfach so, ne? Einfach so diese Sachen zu sagen.
Ja. Den Leuten den Anreiz zu geben,
ja, weiter. Ja. Also ich meine, das geht ja schon damit los, dass du halt in Herr der Ringe beispielsweise wird halt Gimli eingeführt als Gimli-Sohn von Gloin. So. Mhm. Und dann weißt du ja auch nicht, wer Gloin ist. So, aber aus dem Kontext, dann redet er über über Balin, der dann Moria hat und was weiß ich. Und das ist aber alles so erzählt im Sinne von, es ist eigentlich scheißegal, wer diese Figuren sind für den Zuschauer, aber du weißt, du hast die Connection der Figur mit diesen anderen Figuren, die du nie siehst. Mhm. Und ich glaube, das ist halt was Star Wars gerade bei den Serien, und ich weiß nicht, ob das jetzt an den Autoren liegt, die da mit dran sitzen, oder ob das rausgecuttet wird, weil es zu viel Fleisch ist und zu viel Story reinhaut. Aber das ist was mir so ein bisschen bei allen Sachen in den letzten Jahren gefehlt hat, ist dieses nicht einfach nur zu sagen, Count Dooku, sondern halt zu sagen, wer war überhaupt Count Dooku für die Leute, die nicht wissen, wer das ist. Mhm. So. Und das aber nicht einfach nur so, übrigens, Count Dooku war der Anführer der Separatistenarmee in Star Wars Episode 2. Schaut jetzt Star Wars Episode 2 auf Disney Plus. Sondern halt wirklich, das halt irgendwie besser zu verpacken in der Story. Und andere Serien schaffen das ja auch. Also deswegen, das ist, glaube ich, das, was mich bei Star Wars generell, wenn ich einen Kritikpunkt da jetzt suchen würde, das würde mich ein bisschen mehr freuen, wenn sie diese Connections machen, ohne einfach nur Name zu droppen, sondern ein bisschen die Story auch erzählen.
War Mando für dich, weil es ja in Staffel 1 und 2 wahrscheinlich hundertprozentig so war, aber war Mando für dich in 2023 immer noch deine absolute, dein Favorite Star Wars Projekt oder Star Wars Serie?
Also ich muss sagen, Ahsoka hat mit ganz viel so Nostalgie Punkt drücken, halt jetzt schon einiges aufgeholt. Aber ich glaube, so vom Gesamtpaket, ich mag dieses, in Anführungsstrichen, Monster of the Week Storytelling. Und auch wenn es in der dritten Staffel jetzt ein bisschen weniger so war, ist Mandalorian halt im Kern so eine Serie, die so funktioniert. Du hast jede Woche eine andere Aufgabe, ein anderes Abenteuer. Und das mag ich bei Serien, gerade bei solchen Sci-Fi- und Action-Serien, halt super gerne. Deswegen mag ich Star Trek auch so gern, weil die halt nur so funktionieren. Und deswegen würde ich schon sagen, vom ganzen Faktor her als alleinstehende Sache finde ich Mandalorian immer noch eins der besten Sachen in Star Wars.
Hat es, stelle ich die Frage anders, hat es trotzdem für dich an Qualität verloren?
Nö, es war halt ein bisschen anders. Ich fand aber tatsächlich auch die Folge, die meisten Leute richtig scheiße fanden, es war einer meiner Lieblingsfolgen der Staffel.
Oh, welche? Die auf dem Planeten mit Jack Black?
Ja.
Ernsthaft?
Ja.
Oh, ich wusste es, weil ich mir dachte, welche Folge hat dir am wenigsten gefallen? Diese Folge. Okay, let's go. Frage ich jetzt einfach mal.
Ja, die hat mir am besten gefallen. Das ist, also, die fand ich wirklich am unterhaltsamsten eigentlich. Einfach weil es halt eine Abwechslung war und weil es diesen coolen, ich mochte so eine Mischung aus Beverly Hills Cop und, weißt du, so dieses
im Star Wars Universum.
Ja, das fand ich super lustig.
Aber es hat halt, ich glaube, für viele Leute hat das so deplatziert gewirkt.
Weil die wollen halt sehen, wie große Raumschiffe in die Luft fliegen und die sich gegenseitig die Köpfe abhacken. Ich verstehe schon. Aber so ist halt.
Keiner kann ihnen böse sein.
Das ist halt, es gibt halt auch mehr in Star Wars. Das vergessen die Leute halt auch immer. So, also das Star Wars-Universum ist halt nicht nur Sith gegen Jedi und Imperium gegen Republik, sondern da können halt auch andere Sachen sein. Und die Folge war für mich halt so ein Clone Wars-Element. Weißt du, das hat sich so richtig nach Dave Filonis Clone Wars von früher angefühlt.
Stimmt, du hast vollkommen recht. Ja, auch mit dem Dogs und so, war ein lustiges. Pass auf, mir ist gerade was eingefallen. Ich werde jetzt eine Umfrage machen eben auf dem Kanal, was von meiner Community der Favorite Star Wars Projekt Dingsy 2023 war. Wir hatten Mandalorian, wir hatten The Bad Batch Season 2, wir hatten Ahsoka, wir hatten Star Wars Visions und Young Jedi Adventures, ne?
Ach du Scheiße, ja, das war richtig viel, du hast recht.
Der Podcast geht nur lang.
Young Jedi Adventures habe ich überhaupt nicht mitgezählt, das stimmt, das gibt's ja auch noch.
Wir hatten das hier während des May the Fourth Events. Hatten wir das im Green Room am Lauf und haben die ganzen Folgen so hinterher gewünscht. So nach dem Motto mit Star Wars Visions, als das abgelaufen war. Und die Leute hatten aber auch echt Spaß daran. Die Young Jedi Adventures ist kein schlechtes Produkt.
Das ist, aber das ist auch das, was ich meine. Also Star Wars, geht in so viele verschiedene Richtungen. Du kannst so viel mit Star Wars als Universum machen. Also
ich bin sowieso, ich bin großer High Republic-Fan. Insbesondere von Phase 1 hab mich übelst gecatcht. Finde ich mega geil, was da an neuem Zeug rausgekommen ist. Hast du dich mit High Republic so ein bisschen beschäftigen können oder lesen können?
Also ich habe nichts gelesen davon. Mhm. Ich kenne die grobe Problematik. Weißt du
kennst den Stein.
Ich weiß, dass sie mit den so weit noch nicht mal. Ich weiß, wer die Gegner in zumindest der ersten Phase waren. Und ich weiß, dass die Jedi halt auf ihrem Hybris-Höhepunkt sind zu dem Zeitpunkt und so. Aber viel mehr tatsächlich nicht. Also ich habe ja auch immer noch nicht Survivor zum Beispiel durchgespielt. Das heißt, selbst den am nächsten, am Live-Action dran seienden Punkt der High Republic habe ich auch noch nicht erlebt. Da habe ich gerade zum ersten Mal, ich glaube, ich bin gerade kurz nach dem Duell-Ding gegen Dagan. immer noch. Also ich habe auch nicht weitergespielt seitdem.
Man wird doch hart gespoilert die ganze Zeit dann.
Ja, ich habe hier und da schon so ein paar Sachen gesehen. Ich habe neulich wieder irgendwas gehabt, wo bei den Ahsoka-Reviews, wo mir Leute gesagt haben, ja, aber das ist doch am Ende, ne? Und sowas. Das ist schon okay. Also ich habe auch kein Problem mit Spoilern für mich persönlich, außer es sind halt so dumme Sachen. Aber so ein bisschen Story, vor allem wenn es länger her ist. So. Also ich habe jetzt kein Recht, ich habe einfach jetzt zu diesem Zeitpunkt kein Recht mehr darauf, mich darüber zu beschweren, wenn mir jemand die Story spoilert.
Das stimmt schon. Ich bin total spoiler-anfällig, was das angeht. Ich bin die Art von Person, die damals schon, ich glaube, Game of Thrones, letzte Staffel war das. Ich habe vor jeder Folge, konsequent bis zum Ende der Staffel, glaube ich, alle wichtigen Worte wie Stark und Targaryen, habe ich alles blacklistet bei mir in den Chats. Einfach nur so nach dem Motto, hier wird keiner spoilern, weil ich, oh Mann, da werde ich fuchsig. Aber lass mal bei Young Jedi Adventures bleiben. Wie gesagt, ich fand es ganz geil, obwohl ich da selbst halt wenig mit anfangen kann. Aber ich habe lustigerweise super viele Kommentare so bekommen, insbesondere wenn mal so Videos kamen, yo, da ist jetzt eine neue Staffel raus. Die haben, glaube ich, auch dreimal neue Folgen oder zweimal neue Folgen dieses Jahr da schon nachgeschoben, dass die Kinder das super gerne schauen.
Ja, also ich meine, dafür ist es ja, das ist ja auch für Kinder gemacht. Und ich finde das auch gut, wenn es sowas gibt. Ich hasse diese Kleinkind-Content-Schiene, wo die so tun, als ob Kinder einfach eine andere Spezies wären, die einfach dumm wie Scheiße sind. Weißt du, diese ganzen YouTube-Kids-Kacke, die es da gibt teilweise, ist so zum Kotzen. Also es ist wirklich schlimm. Ich war neulich auch auf einem Weihnachtsmarkt, wo so eine Show war, wo du auch dachtest so, Alter, ich will mir einfach wie so im alten Ägypten das Hirn mit so einer Nadel rausholen. Das kann doch nicht sein. Das sind doch keine Vollidioten, was die da vor euch sitzen. Das sind nur Kinder. Jetzt mach
was,
doch,
was
red
haben
doch
die
normal.
Getan?
Na, die haben, ja. Die haben halt, ja, mal die mal ihre Stimme so verstellt. Und haben aber auch ganz langsam geredet. So, oh, der Weihnachtsmann.
War
so.
Simon, unser Dungeon Master von Quest, war da der
Der Leiter? War auf der Bühne, genau, ja.
Ja, habe ich mal fast schon gedacht. Das ging,
Schaut euch Quest an, den YouTube-Channel.
Sehr
Gerade
gut,
die neueste Idee. Folge ist sehr gut, habe ich gehört.
Batman Way.
Ja.
Wie du auch sagst, also Young Jedi Adventure, schön, dass es so diverse Sachen gibt. Und zeitgleich kam ja auch am 4. Mai Star Wars Visions Staffel 2 raus. Hast du das denn geschaut gehabt? Hast du da
Zeit? Visions habe ich jetzt muss ich gerade überlegen, was war denn Visions Staffel 2? Ja doch, ich habe nicht alles, aber ich habe, glaube ich, die erste Hälfte davon geschaut. Weil ich habe das quasi bekommen wenn es am 4. kam, ich weiß nicht mehr. Aber ich habe auf jeden Fall die, ich habe die nennt man das, diese Screener vorher bekommen. Diese Pressescreener. Und habe aber am selben Tag, am 4. noch bei den Rocket Beans, deswegen war ich ja nicht auf deinem Event, bei den Rocket Beans eine Show dazu gemacht und dann habe ich mir im Zug auf der Fahrt hin so viele Folgen, wie ich konnte, angeschaut und dann darüber geredet und seitdem habe ich tatsächlich den Rest aber noch nicht aufgeholt.
Die Rocket Beans sind, da werden Prioritäten gesetzt.
Naja, pass auf, ich hatte denen schon zugesagt, bevor du mich gefragt hast.
Nein, alles gut, alles super. Okay, also du hast es so geguckt, bist du selbst so per se ein Fan von so Anthology-Anime-Style-Serien?
Also es kommt so ein bisschen, es ist super schwierig mit mir, Serien und Film, also Leute, die mir auch schon länger Zuschauer bei Nerd Factory sind, wissen, ich bin da auch immer sehr, ein Film ist so ein Riesen-Commitment. Für mich, weißt du? Nur kleiner Leak, weil vor allem das Video jetzt, glaube ich, schon raus ist, bald. Ach stimmt, nee, ist noch nicht raus. Aber kleiner Leak, bald kommt ein Video für ein neues Format und das heißt zum ersten Mal. Und da schaue ich Serien und Filme, die ich vorher nie geschaut habe, die aber so eigentlich so Must-Watch sind. Zum Beispiel Dune ist jetzt das erste.
Die Neuauflage oder die 90er oder 80er.
Die neue Auflage. Ich habe überlegt, ob ich die Leute verarsche und die das alte nehme, aber ich mache die nur. das ist halt sowas so, wo man denkt, so, das hat halt jeder gesehen, aber ich habe es halt nicht gesehen. Und das sind ganz viele solche Sachen so. Und bei Sachen, die ich gerne gucken möchte, müssen das immer so, das muss diesen richtigen, wie du vorhin schon sagtest, so, das muss diesen Reiz haben, dass ich über diese Schwelle hinwegkomme und sage, das ist mir jetzt nicht zu viel Commitment. Und bei Visions war das halt so, auch wenn die Folgen kurz sind, dass ich halt dachte, okay, aber jetzt, ich will ja dann schon irgendwie alles auf einmal gucken und mich dann jetzt hinzusetzen und das alles auf einmal zu gucken und irgendwie habe ich gar nicht so ein Rieseninteresse dran und deswegen habe ich das halt nicht gemacht, nicht alles nochmal zu gucken. Aber ich mag zum Beispiel auch aus der ersten Staffel die Ronin-Folge, ist wirklich eines meiner liebsten Star Wars-Dinge, die es überhaupt gibt, zum Beispiel.
Die ist so cool, Mann.
Ja.
Ist auch auf jeden Fall in den Top 3 meiner Visions-Folgen. Aber du hast halt auch viel Scheiße dabei, also für mich persönlich sage ich.
Ja, das ist halt, aber das ist halt
Kacke.
Das ist halt das Ding, wenn du halt Stilunterschiede machst. Ich war ja auch bei dem Panel da auf der Celebration, wo die darüber geredet haben. Und das ist ja so, also du hast jetzt in der zweiten Staffel auch Leute drin gehabt, wie hier die Leute aus Chile, die halt ihre eigene Geschichte da drin mehr oder weniger verarbeitet haben mit der Kolonialisierung und sowas. Und das ist halt schon, also das sah schön aus. Das ist halt schon sehr, sehr speziell und dann auch ein bisschen harter Tobak. Und da musst du halt auch gerade im Mindset für sein, dir das mal reinzuballern, jetzt auch wenn es nur 20 oder 15 Minuten sind. Und das ist halt nicht so, also ich persönlich, deswegen mag ich, glaube ich, auch dieses Monster of the Week-Ding so. Ich persönlich bin tatsächlich ein Fan, wenn ich halt 25 Minuten Abenteuer sehe, meinetwegen auch 50, ist auch okay, und das einmal die Woche. Immer wenn Sachen auf einen Schlag rausgebracht werden, habe ich richtig krass Probleme, das zu gucken. Und dann gucke ich entweder alles auf einmal oder gar nicht.
Du wirst bei der Marvel-Serie Echo viel Probleme haben.
Ja, das ärgert mich so. Ich muss 5 Stunden. Ich muss einfach am 10. Januar 5 Stunden diese eine Serie schauen.
Wenn du die nicht früher, vielleicht wenigstens 1-2 Folgen früher bekommst, ne?
Ja, ich glaube, es gibt 3 jetzt, oder es gab schon 3 in einem Screener, aber ich habe die nicht bekommen.
GG.
Ja. Aber ja, trotzdem, also das ist halt so, ich werde das halt machen, aber das ist halt nicht so mein Ding. Und deswegen ist es halt auch bei solchen Sachen wie eben Visions so, dass ich dann meistens nur so 1-2 Sachen gucke, was total bescheuert ist. Also ich weiß es auch, das ist jetzt gar keine Rechtfertigung, ne, liebe Zuschauer, die sich vielleicht schon darüber aufregen. Ich gucke auch 6 Stunden am Tag TikToks. So ist es nicht. Also ist nicht so, dass ich dass ich keine Zeit dafür hätte. Ich habe nur das Mindset nicht. So,
ja. Naja, also wie gesagt, ne, also um das vielleicht bei Visions abzuschließen, ich persönlich fand so 1-2 Folgen wieder ganz geil. Die aus Indien, glaube ich, die war ganz cool.
Ja, den Look davon fand ich cool.
Ja, der ist also richtig geile Kampfszene auch dabei am Ende. Also hat mir echt gut gefallen. Ansonsten ist es halt so ein Ding, das hast du gesehen und dann vergisst du es irgendwie wieder, bis du darauf angesprochen wirst. Ja. Aber ey, cool, dass sowas existiert. Ich persönlich, genauso wie du, bin einfach froh, dass Star Wars nur mehr, also mehr ist als nur das immer Gleiche, sondern dass es eine Galaxie ist. Ja. Und eine fucking Galaxie. Ich darf fucking sagen, ich sage auch egal. Okay.
Ich habe schon Schlimmeres gesagt.
Eine fucking Galaxie ist so riesig groß, dass einfach alles da passieren kann. Und ich finde es gut, dass wir das in den letzten Jahren auch ausloten. Ja. Egal, was man von Film XY hält. Aber ich finde, das ist ein guter Aspekt davon.
Und apropos eine riesige Galaxie, es ist ja nicht nur eine. Denn wir sind ja auch in Ahsoka ein bisschen expandiert. Und das finde ich halt sehr krass. Also ich finde es krass, dass die Serie von dem Typen, der sich eigentlich am allerbesten auskennen müsste, in der Star Wars Galaxis und den Grundlagen, die verschiedenen Kulturen und Systeme da haben, dass der sich entscheidet aktiv, ich meine, es ist eine Serie und ich in der ersten Staffel sorge ich direkt dafür, dass die ganz woanders spielt und ganz neuen Regeln folgen kann.
Für mich gibt es da eine einzige Erklärung, die dir wahrscheinlich auch bewusst ist. Nämlich, indem du das auslagerst, kannst du einfach machen, was du tust.
Ja.
Also was du möchtest, ohne dass du den Sequels oder sowas in den Weg oder in die Beine
quetscht. Aber das ist ja so das Absurde, weil er macht ja auch einen Film, wo er er macht ja quasi das Sequel-Prequel als Film, was ja diese ganzen Äste, die er mit auch Mandalorian und Co. Zusammengewoben hat, ja auch wieder zusammenführt. Also das ist halt so, ich finde das sehr wild. Also ich finde es gut, dass du jetzt nicht erklären musst, okay, aber wenn Ahsoka da jetzt einfach 10 Jahre rumgerannt oder 20 Jahre danach noch rumgerannt ist, wie kann es denn sein, dass sie das nicht mitbekommen hat, dass da jetzt sowas wie die First Order sich entsteht, vor allem, weil sie ja jetzt schon auf den Spuren des Imperiums ist. Und deswegen, insofern finde ich das gut. Vor allem, weil du dann auch so ein bisschen sagen könntest, die sind halt nie zurückgekommen.
Mhm.
So, die sind halt immer noch in der Galaxis und die Stimme, die du in der Episode 9 hörst bei Rey, das ist quasi über die Macht aus der anderen Galaxis. So,
die ist nicht gar tot. Nicht tot, so nach dem Motto,
ja. Genau, das war ja auch schon die ganze Zeit so ein bisschen das Ding, was Filoni immer wieder gepusht hat. Ich meine, so, das heißt ja nicht, dass sie tot ist, wenn die Stimme dazu hören ist. Das muss ja nicht.
Ja, aber komm, Filoni wollte einfach nicht, dass sie stirbt, weil das einfach sein Baby ist.
Ja, aber ich meine, er kann das ja auch machen. Er ist ja jetzt auch ganz offiziell der Chef, der Creative Chef.
Director, ja.
Creative Director. Was übrigens so lustig ist, weil immer noch irgendwelche Hardcore Ryan Johnson, Kathleen Kennedy-Kritiker der Meinung sind, dass das bedeuten würde, dass Kathleen Kennedy gefeuert wurde, weil die halt nicht googeln können, weil sie nicht wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Präsidentenamt von Lucasfilm und einfach dem Creative Director, so, was halt wirklich nochmal Welten voneinander entfernt ist.
Kennedy hat halt trotzdem noch die Hand darüber, die dann am Ende des Tages absegnen muss.
Die Chefin der Firma und Filoni ist der Chef von Star Wars im Kreativbereich. Ja. So, das sind halt riesige Unterschiede. Also.
Aber Luke, sag mal ehrlich, ich glaube, dass diese Beförderung im Endeffekt einfach nur ein sehr schönes Bild nach außen abgibt, aber dass er im Endeffekt die Ideen, die er ja schon jetzt seit Jahren hat, das haben wir bei Mando gesehen, das haben wir jetzt bei Ahsoka schon gesehen, bei Bad Batch, die hat er schon seit Jahren durchgedrückt. Also das ist ein Ding, was schön poliert und so eine Anerkennung eher von seiner Arbeit, die er schon lange getan hat.
Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit Kevin Feige. Es ist ja auch eine sehr gleiche Position eigentlich, die sie da einnehmen. Und bei Kevin Feige war es ja auch so, der war eigentlich schon der das alles kontrolliert hat, aber ihm haben halt immer wieder irgendwelche Leute, die auf der, also Producer, die auf derselben Ebene oder vielleicht sogar ein bisschen höher waren, haben ihn halt immer mal wieder so reingefunkt. Und deswegen konnte der es nie richtig machen. Und dann tatsächlich erst nach Civil War, also nach 2016, hat dann der Disney-Chef gesagt, komm Kevin, du bist jetzt hier der Chef von Marvel Studios und bist dann quasi der Head Producer bei den ganzen Produkten und kannst dann da das besser überwachen. Und ich glaube, so ähnlich ist das jetzt auch. Dass er jetzt halt, er hatte schon überall seine Finger mit drin, aber jetzt kann er auch Leute wehtun. Weißt du, jetzt kann er auch sagen, es ist ja nicht nur der Berater, der viel Ahnung hat, sondern jetzt ist er der sagt, nee, das machen wir nicht, aber das machen wir. So. Und ob das jetzt eine gute also es gibt ja auch viele Leute, die Filoni gar nicht mögen, so von den Entscheidungen, die er getroffen hat. Von daher, mal schauen, was daraus wird. Aber
Wenn er jetzt, er hat Prestige bekommen dafür, Anerkennung und hat ein bisschen Macht. Und jetzt interne Quellen sagen auch, er fängt jetzt jeden Satz mit Freund der Sonne an, um die Leute dann zu lynchen. Und die dagegen sagen, Freund der Sonne, hör mal zu. Ich hab den George noch persönlich. ich find's halt super interessant, was er jetzt macht dabei. Ich finde an sich, Kennedy hat in der Vergangenheit zwar sicherlich einiges am Bockmist gebaut. Ich finde, sie ist aber definitiv nicht der Teufel. Ich meine, das wissen wir. Hast du die Doku damals gesehen? Ich glaube, auf Netflix ist das eine Doku über die Entstehung von so manchen Filmen. Ich glaube, Jurassic Park war dabei, wo Kennedy ja auch schon hinten als Producerin, ich weiß keine Ahnung.
Ja, die Jurassic Park Franchise und Indiana Jones Franchise hat sie maßgeblich begleitet.
Und die Jurassic Park Leute, die haben gesagt, ey, ohne die Kennedy, da wäre uns der Arsch auf Grundeis gegangen. Die hat alles organisiert, dass wir zu der Insel geflogen werden, dass es überhaupt funktioniert. Die hat wirklich hart gearbeitet damals, damit das Ding überhaupt möglich ist, damit die Crew arbeiten kann. Und da, als ich das so gehört habe, ich war auch so ein Typ, der hat viel über Kennedy gemeckert, aber umso mehr ich so über sie im Background von szeneinternen Leuten gehört habe, habe ich so gesagt, vielleicht ist sie nicht großer Star-Wars-Fan, aber die bringt die Sachen zum Laufen irgendwie.
Ja, aber das ist ja auch nicht ihr Job so, ne? Ihr Job
ist ja, muss gucken, dass Gewinn gemacht wird.
Genau.
Das ist halt für manche Fans vielleicht nicht ganz cool, aber am Ende des Tages, wenn Filoni sagt, ey, wir machen in Ahsoka das oder ey, der neue Film wird so und so aussehen, dann fragt ihn nicht, aber hier lore-technisch passt das denn zusammen, was sagen die Prognosen?
Ja.
Passt das alles von der Lore her, dass die Lore-Wächter da alles in Ordnung finden? Ja. Keine Einzelheiten. Und wie ist der Produktionsaufwand, kriegen wir das zeitlich hin? Und wenn dann alles stimmt und das Konzept, dann sagt die, alles klar,
Deswegen finde ich das auch so geil. Ich will jetzt auch gar keine große Diskussion darüber noch weiter, weil es gibt ja, ich kriege ja heute noch Kommentare unter meinen The Last Jedi Videos, wo Leute sich auftun. Aber ich muss auch überlegen, wie lange das schon her ist. Das ist 5 Jahre her, der Film. Der ist einfach ein halbes Jahrzehnt alt und die Leute pissen sich immer noch da in die Hose, als ob das einfach, als ob sie einfach gestorben wären, als sie den geguckt haben. Und jetzt die Geister sind, die mich, die Hälfte, quasi.
Ja. Die Hälfte liegt immer noch tot im Kino.
Ja, genau. 2017. Das sind so die Geister, die daran gefesselt sind. Mhm. Aber das Ding mit Kathleen Kennedy ist ja, und ich finde das immer so geil, weil daran siehst du einfach, wie manche Leute einfach so nur so einen halben Meter vorausdenken können oder überhaupt Connections machen können zwischen Sachen. So Kathleen Kennedy ist halt eine Business-Person. Die hat halt mit dem Geld zu tun. Die war vorher eine Producerin, also auch Geld, Anschaffung von Leuten, die Organisation oben drüber. Die ist nicht der Creative Head. Als ob sich Kathleen Kennedy da hingesetzt hätte und gesagt hätte, ich möchte aber, dass die Hauptfigur der 7. Episode eine Frau ist und ich möchte, dass sie die Macht benutzen kann, wie sie das will. Die hat doch gar nichts damit zu tun.
Der ist doch scheißegal. Genau, du kannst andichten von wegen, der ist scheißegal, was im Star Wars, im Kanon und sowas passiert und die interessiert sich gar nicht dafür. Ja, das ist auch nicht ihr scheiß Job. Und das wird auch niemand sein, der jemals ihre Position hat.
Ja, eben. Also es ist halt so absurd. Deswegen finde ich halt auch, ne, wenn du jemanden kritisieren könntest, gerade für Episode 7, 8, 9, dann ist das halt die Story Group. Mhm. Und die Tatsache, dass die Story Group sich halt so pushen lassen hat, gerade nach Episode 8. Weil ich immer noch der Meinung bin, wenn sie den ursprünglichen Plan nicht geändert hätten und den dritten Film auch so, wie er gedacht war, gemacht hätte, hätte es eine bessere Trilogie ergeben als das, was wir jetzt bekommen haben. Unabhängig davon, wir sehen ja jetzt, Kathleen Kennedy ist auch immer noch weiter die das alles so ein bisschen zumindest präsentieren darf, immer wenn es die großen auf der D23 oder bei der Celebration gibt. Mhm. Und da haben wir jetzt auch noch ein paar festere Daten für nächstes Jahr bekommen. Außer, wir können noch mal kurz was zu Ahsoka sagen, wenn du möchtest. Da haben wir jetzt ein bisschen das übersprungen, aber
Okayer Start, starke Mitte, schwaches Ende.
Ja, also die Serie hatte gleichzeitig die besten Sachen, die so Star Wars gezeigt hat. Also so, ich finde das immer geil, wenn du so einzelne Szenen nochmal anguckst und denkst, wow, das ist echt mächtig. Also, aber auch bei den Sequels beispielsweise, überall gibt es immer solche Szenen. Und allein diese Szene, wie Anakin da über diese Brücke in der World Between Worlds läuft und dann einmal so sein Code quasi zurechtrückt und kurz in einem Blitz zu Vader wird, ist so eine mächtige Szene und auch generell diese ganze Kampfchoreografie mit den beiden. Und dann hast du natürlich aber hier und da auch ein paar Sachen, die ein bisschen lower sind und die vielleicht nicht so die Spannung aufrechtgehalten haben oder wo es dann ein bisschen sehr wie eine Abkürzung wirkte mit den Night Troopern zum Beispiel.
Also ich muss sagen, ich war nonstop gefesselt. Die letzten beiden Folgen waren etwas schwächer, aber davor fand ich es halt banger. Für mich hat die sich halt mega gesteigert und ist dann, ich glaube, in Folge 6 so ein bisschen oder mit Folge 7 spätestens so ein bisschen abgedroppt. Ich fand auch noch auf Peridea die erste Folge ganz geil, weil alles war neu, das war voll interessant. Ja. Das Ende, sei es drum.
Sie haben dann halt sie haben halt die ganze Zeit neue Sachen gebracht und dann zwei Folgen nicht mehr. So wirklich.
Mhm. Es hat halt, ich glaube, Ahsoka hatte auch so ein bisschen bitteren Beigeschmack. Insbesondere wegen Ray Stevenson. Und wie bringst du sowas zu Ende, wenn er noch am Leben gewesen wäre oder wäre heute noch, möge er in Frieden ruhen. Vielleicht wäre es sogar ein bisschen interessanter von dem, was man irgendwie erwartet, das Ende. Aber sei es drum. Für mich, trotz alledem, bevor wir aufs nächste Jahr kommen, ist für mich Ahsoka die Serie des Jahres gewesen, obwohl sie Schwächen hatte. Und ich kann mal ganz, ganz kurz in die Abstimmung reingucken, wenn du es möchtest.
Ja, mach mal.
Wir haben 192 Stimmen in den 20 Minuten jetzt. Und Ahsoka ist, also pass auf, wir fangen mal unten an.
Yeah.
Young Jedi Adventures. Wie viel Prozent glaubst du, war das die beste Serie?
13.
Null. Okay.
Gut.
Danach kommt Star Wars Visions. Was glaubst du?
Okay, nach der Null jetzt würde ich sagen so vielleicht so 8.
2% fanden das als das beste Produkt. Danach kommt The Bad Batch.
Ja, dann bleibe ich jetzt aber auch unter 10. Also irgendwas unter 10.
Es ist genau 10%.
Oh, wow, okay.
Und dann haben wir Mandalorian mit 25%, also ein Viertel. Und Ahsoka mit 64%, also knapp 2/3 sagen, das ist das beste Projekt.
Ja.
Für die war die Ahsoka Tano-Serie. Wobei man sagen muss, die YouTube-Community, du kennst es ja selber, ist sehr stark Prequel-orientiert, als die Alterszielgruppe
ist. Eben, und es ist halt auch, es ist ja auch nicht nur das, du hast halt auch am meisten frischen Wind gehabt in der Serie, ne? Und am meisten coole neue Konzepte und das aber gemischt mit Nostalgie und Nostalgie zieht halt auch immer, ne? Das dachte ich mir ja schon. Das würde bei mir wahrscheinlich ähnlich aussehen, wenn ich das jetzt machen würde. Und dann gibt es so 4 Kommentare, die sagen, ich gucke kein Star Wars.
Stimmt, das ist ja mit dir dann auch. Das ist ja viel lustiger.
Naja. Also habe ich auch Bock drauf, freue ich mich auch drauf, wie es weitergeht, weil es wird ja irgendwie weitergehen. Und da dann neue Infos zu bekommen, wird sicherlich auch geil, nochmal so ein bisschen zu spekulieren, was da noch alles passieren könnte. Denn wir sind ja immer noch auf Peridea oder in der Galaxis von Peridea. Vielleicht sehen wir da auch mal ein bisschen mehr als nur diesen einen düsteren schottischen Planeten. Ja, nächstes Jahr. Was ist denn jetzt nochmal das Erste? Du hast ja besser, glaube ich, die Release-Daten im Kopf als ich.
Mai bekommen wir wahrscheinlich, lass mich überlegen, es müsste wie Acolyte sein, was wir dabei haben. Und im Zeitraum Thanksgiving und Weihnachten nächstes Jahr bekommen wir The Skeleton Crew. Das sind keine offiziellen Daten, aber diese beiden Termine sind sehr wahrscheinlich, dass da einige Termine mal reingestellt worden sind, rausgenommen wieder worden sind auf irgendwelchen Produktionszeiten und so weiter und so fort. Per Ausschlussverfahren viele Seriensachen und so, also der Klassiker halt. Aber das sind so die groben Zeitrahmen. Das heißt aber auch für uns, wir werden im ersten Quartal kein neues Star Wars Projekt sehen, ja, weil The Bad Batch kann nicht fertig werden, wenn die im Dezember erst mit den Voice-Aufnahmen fertig sind und die Animationen noch laufen. Das funktioniert einfach nicht. Und ja, es sieht für mich so aus, als würden wir tatsächlich nur diese zwei Live-Action-Serien bekommen. Was darüber hinaus ist, wir bekommen das Spiel Star Wars Outlaws, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Oh, stimmt.
Wo ich mich auch sehr drauf freue.
Das wurde ja auch nur ein bisschen verschoben. Ne? Das sollte ja jetzt eigentlich schon draußen sein. Ich glaube, ja, das sollte ursprünglich im November kommen oder so, oder Oktober.
Auf jeden Fall sehr, sehr, ja, irgendwie sowas. Ja.
Stimmt, da habe ich das vielleicht komplett vergessen. Da freue ich mich auch richtig drauf.
Das, also, pass auf. Luke, das spielst du mir bitte zu Ende, ne? Das ist jetzt hier im Podcast.
Ja, ja, ja.
Das hat jeder von euch gehört.
Ich nehme ja dann auch, ich bin jetzt ja wieder ein bisschen in Vorproduktion und gerade weil es ja dann auch für Januar schon Vorproduktion ist und ich habe jetzt schon, ich glaube, 5 Videos und morgen drehe ich halt auch noch mal 4, glaube ich, oder 5. Von daher, ich habe dann wieder ein bisschen mehr, dass ich abends mich auch hinsetzen kann und mal wieder spielen kann. Das habe ich jetzt seit 4 Wochen nicht mehr gemacht. Mhm. Und ja, ich verspreche, ich spiele auch nicht nur Baldur's Gate.
Vielleicht.
Auch wenn es ja zu Recht das Game of the Year gewonnen hat.
Aber Luke Spider-Man!
Ja, es stimmt, Outlaws, das habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das ist ja noch viel mehr Star Wars-Content, als ich dachte.
Ja, wird ein geiles Ding. Also der Trailer, der Live-Action-Trailer sah auch, das Gameplay, der Gameplay-Trailer sah auch ganz gut aus. Ich glaube, es kann überraschend gut werden, es kann aber auch überraschend scheiße werden, weil es ist nichts gegen Ubisoft, aber je nachdem, mit welchem Spielestudio die gerade zusammenarbeiten, kann das auch mal sein, dass es nicht so gepolished wurde. Ich finde, es ist aber ein gutes Zeichen, dass es verschoben wurde nach hinten, zu sagen, wir lassen den jetzt ein bisschen mehr Zeit.
Aber war das nicht immer so, dass die, nee, warte mal, oh,
über was die reden wir jetzt?
Ubisoft Paris, was haben die denn noch alles gemacht? Just Dance hat die noch gemacht.
Ja, war jetzt nicht so buggy, aber ist jetzt vielleicht auch kein Grad, an dem man messen sollte.
Ich wollte gerade gucken, was da noch alles drin ist, weil, aber der, hier steht über 45 weitere Ansehen, dann klicke ich drauf, kommt aber nichts. Also, die haben noch, die haben 2 Just Dance-Titel gemacht und 2 Tom Clancy-Spiele gemacht, so viel sehe ich jetzt.
Ah, The Division haben die doch mit reingehauen, oder nicht?
Ja, das ist halt immer die Frage, weil es gibt ja auch Montreal und es gibt ja auch ne, ganz viele andere Ubisoft-Studios. Mhm. Und es gab irgendwie, zumindest bei den Assassin's Creed-Sachen, haben die immer gewechselt und da war das immer so, ja, deswegen war jedes zweite Assassin's Creed scheiße, weil das von diesem anderen Studio dann kam. Die haben tatsächlich nicht so viele krasse Spiele hier auf der Liste drauf, wo ich jetzt sagen würde, oh, das ist aber geiler Shit.
Aber alle neuen Star Wars Spiele, die in den letzten 10 Jahren herausgekommen sind, waren eigentlich, ich glaube, ich bin richtig, eigentlich relativ geil. Ich glaube, die Qualitätskontrolle auch seitens des Markeninhabers, das LucasArts, die gucken da anscheinend ganz gut drauf. Ich habe keine Ahnung, es ist nur eine Vermutung. Ich glaube, vielleicht haben die auch schon gesagt so, yo, ihr könnt das nicht am Ende dieses Jahres jetzt, also 2023 rausbringen, weil das ist halt scheiße, da meckern die Leute und die Star Wars IP soll so nicht verletzt werden.
Also, das Studio hat primär Just Dance gemacht tatsächlich.
Passt.
Aber was sie auch gemacht haben, ist das erste Watch Dogs. Und das
war auch ganz geil.
War ganz geil. Das war zwar in seiner Zeit natürlich das nicht so gut gealtert, aber das war ganz nice eigentlich.
Pass auf, ich pitch das jetzt mal. Liebes Ubisoft Montreal. Ja?
Nee, Paris.
Paris, ja, ist mir egal. Kann auch Montreal programmieren. Aber Paris wahrscheinlich besser. Cantina Bar, Game, wo du als Tänzer arbeitest oder als Musiker und das dann verbunden mit so einer Dance-Matte und du kannst dann durch die Cantinas touren und so eine Band aufmachen.
Aber es gibt doch, also ich meine, das ist nicht ganz das, aber gibt es nicht auch dieses Star Wars, was war das hier mit der Kinect, Star Wars Kinect, wo du auch tanzt?
Die PlayStation, was? Keine Ahnung,
Mann. Die Xbox, du kennst das nicht, Star Wars Kinect?
Ja, nein.
Da sind diese ganzen Memes, wo Han Solo mit in dem Carbonitraum steht und dann plötzlich einen Dance macht und du musst es auch mit der Kinect quasi wie Just Dance so Bewegung machen. Aber egal.
Ein tanzender Wookie, warte. Star Wars Kinect Preis. So, Weihnachtsgeschenk steht.
Nice. Musst du noch eine Xbox One dir holen? Ja, und dann läuft das alles.
Ja. Dann ist ich mit meinem Slave Leia Kostüm, das wird dann wieder Leute.
Ja, genau, Skeleton Crew. Da bin ich ja sehr gespannt, weil am Anfang dachte ich erst, als das so angekündigt wurde, als ich da auf der Celebration war, da haben sie ja noch nicht so viel dazu gesagt. Mhm. Haben sie nur gesagt, Jude Law spielt mit und hier sind 1000 Kinder, die da die Rollen übernehmen. Da dachte ich so, das könnte halt so ein Goonies im Weltall sein, weißt du, so, ja, vielleicht ist das ganz lustig.
Es wurde ja auch als Coming-of-Age-Story angekündigt.
Genau, Und das ist halt so ein Ding, wo du auch schon weißt, okay, oh, das ist auch wieder was, was es noch gar nicht gab, so richtig. Ich meine, klar, auch das, ne, Lukes erster Film, ne, Star Wars Episode 4, ist technisch gesehen auch Coming of Age von ihm, so, mehr oder weniger. Aber ist halt nochmal was anderes. Und dann haben wir jetzt aber, ich weiß nicht, du warst ja, glaube ich, auch dabei, ne? Wir haben ja die Trailer auf der Celebration schon gesehen. Ich glaube, die sind noch nicht
öffentlich, oder? Nein, es ist immer noch nicht so
gut. Ja, und der ist richtig cool.
Ja, also Skeleton Crew hat mich mit dem Trailer überzeugt. Bin ich ganz ehrlich, hatte als erstes auch gedacht, ja, wirst du dir angucken, hundertprozentig, aber die großen Erwartungen nicht. Als dann gesagt wurde, yo, Ahsoka, Boba Fett, Mando und Skeleton Crew gehen in den Filoni-Film als Referenzen rein, habe ich so gedacht, passt das dabei? Okay, Jude Law vielleicht so als Mentor würde ganz cool kommen. Aber ich glaube, das kann eine gute Serie werden.
Und können wir eine kurze, ich glaube, wir können den, ich meine, gut, der Trailer ist jetzt noch nicht raus, aber ich glaube, wir können ein Element davon, können wir kurz sagen, dass die Connection auf jeden Fall schon mal zu Mandalorian zieht.
Mhm.
Der
Pirat meinst du, ne?
Der Pirat, den du in Mandalorian siehst, der sich dann am Ende auch verpisst. So dieser Unteroffizier Bounty Hunter Typ, der auch am Anfang den Stunk macht in der Stadt, der ist im Trailer in seinem Schiff auch da. Und es geht in dem Schiff ja auch so ein bisschen darum, dass sie halt in der Serie auch so ein bisschen darum, dass sie so ein Schiff haben und die Skeleton Crew dieses Schiffes sind. Und was wäre da besser als eine Pirateninteraktion? Da hast du gleich so ein Peter Pan-Element irgendwie mit drin, ne?
Ja, es ist aber genau das so. Es sind tausend verschiedene kleine Influences from all over the place. Und ich glaube, das wird so eine lockere Serie, die du als Erwachsener gucken kannst. Ja. So eine Feel-Good-Serie teilweise.
Ja.
Die vielleicht bei den Jugendlichen dann von im Jahr 2030 gesagt wird, ey, das war voll die geile Serie, mit der bin ich aufgewachsen.
Ja, ja, also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass das gerade, Jude Law ist, glaube ich, auch ein super Schauspieler für diese Rolle, die wir da sehen. Da möchte ich jetzt auch noch nicht so viel vom Trailer verraten, wie er da auftritt. Aber das fand ich sehr schön. Also das sah auch, als ich den gesehen habe, wie er auch da interagiert hat mit den Leuten, fand ich direkt geil. Deswegen, ja, bin ich sehr drauf gespannt. Aber
Acolyte wird banger.
Acolyte, ja.
Acolyte, wenn Acolyte ansatzweise das schafft, was sie vom Feeling im Trailer aufgebaut haben, wird das die beste Star Wars Serie seit Mando Season 1 und 2.
Auf jeden Fall. Also das ist halt so, dieses Feeling war fast schon so, ist sicher, das habt ihr, soll ich nochmal, ist wirklich eine Serie, das sieht einfach aus, als ob die eine komplett neue Trilogie damit angekündigt haben.
Die letzte Trailer-Sequenz.
Ja.
Es war so gut.
Also ich glaube, so viel ist auch schon, das haben ja tausend Artikel schon, ich habe auch schon im Video erzählt, was in dem Trailer so grob passiert und es ist halt, die letzte Sequenz ist einfach wie so 10 oder so High Republic Jedi um so eine Ecke kommen und alle gleichzeitig in eine Kampfpose wechseln und ihr Lichtschwert anmachen. Und das ist so geil, weil du halt direkt wieder in diesem Prequel, aber es ist halt anders, es ist irgendwie mittelalterlicher als die Prequels, also es hat auch diesen Vibe, dass es mehr so ein, du merkst richtig, dass es nicht die Prequel-Ära ist, sondern ein bisschen davor, es hat alles ein bisschen anders.
Mega viel diese Samurai-Elemente, die dabei waren. Genau. Wer, Carrie Ann Moss hieß sie? Ich weiß es jetzt nicht. Die Trinity-Schauspielerin. Ja. Wie sie da diesen fast schon Kung-Fu-Kampf innerhalb im Hinterzimmer von dieser Bar hatte.
Ja.
Die Gegnerin quasi so leicht über den oder einen Meter nach hinten rutschte. Und es war wirklich so, oh mein Gott, ich will das jetzt gerade so sehen.
Und warum ich meinte, also ich glaube, wir haben auch noch keine Menge an Folgen dafür. Aber warum ich meinte, dass ich fast das Gefühl habe, dass sie eine ganze Trilogie angekündigt haben, was eigentlich lustig ist, weil Trilogien für gewöhnlich kürzer sind als die meisten Serien. Mhm. Aber es wirkt so, von dem, was halt die Macher der Serie so erzählt haben, wirkt es, als ob es da richtig, richtig, richtig viele Storylines von verschiedenen Figuren gibt, die verfolgt werden. Weil sie meinte so bei der Präsentation, es ist die Geschichte von Geschwistern, aber auch dem Verhältnis zwischen Vater und Tochter, aber auch dem Verhältnis zwischen Liebenden, aber auch dem Verhältnis zwischen Meister und Schüler. Und das sind aber alles separate Figuren, über die da geredet wird, mehr oder weniger. Also manche sind die gleichen. Aber da bin ich halt sehr gespannt. Und ich meine, die Storyline geht ja um ein, sagen wir mal, Sith-Infiltrator im Jedi-Orden oder Infiltratorin. Und ja, also, obwohl wir den Trailer gesehen haben und obwohl wir schon so viel von den Schauspielern und den Machern der Serie gehört haben, ich habe nicht wirklich ein Konzept davon, wie diese Storyline dann ablaufen wird. Und ich glaube, deswegen habe ich auch so richtig Bock darauf, weil das halt so eine richtige, es gibt keine wirklichen Ansatzpunkte, Theorien zu machen. Und man kann einfach nur warten und sich das angucken und es ist was komplett Neues, aber es ist Star Wars und trägt zum großen Ganzen bei. Mhm. Und sie haben ja auch schon etabliert, dann ganz sneaky in dieser Ehrenübersicht, dass es ja am Ende der High Republic spielt. Das heißt, es spielt was 100 Jahre vor Episode 4, vor Episode 1
150 oder irgendwie so. 150, sollte es sein, ja. Also es sollte eigentlich schon der Übergang quasi sein nach der Hohen Republik. Also auch nach der Phase 1 von High Republic. Ja. High Republic geht ja lustigerweise in Phase 2 noch weiter zurück und in Phase 3 wieder kurz nach Phase 1. Also die komische, ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall, das ist, ja.
Ja, und das heißt, ich weiß nicht, haben wir, das kannst du auch gerne sagen, wenn es ein Spoiler ist, haben wir in Survivor erfahren, wann die ganze Geschichte mit Dagon und so passiert ist?
Haben wir leider nicht. Also nicht genau von daher.
An welchem Zeitpunkt der High Republic, weiß man nicht.
Denk aber auch dran, da kommt auch noch ein Star Wars Eclipse raus, auch während der High Republic.
Ja, aber das wollen wir mal sehen, wann das rauskommt.
Ja, okay, 2026, 2027, aber da gibt es dann wieder andere Gegenspieler dabei. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Mich würde es wundern, ehrlich gesagt, wenn da mehr als nur Elemente rausgezogen werden.
Ist Eclipse bestätigt, dass das in der High Republic spielt? Ich dachte, das spielt vorher.
Nein, sollte in der High Republic spielen.
Ah, ja. Ja, aber also ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was da alles so passiert in dieser Serie. Und vor allem, das ist ja auch so das Ding, wir reden davon, als ob das einzelne Projekte wären, aber so wie es auch bei Ahsoka ist, das können ja 5-6 Staffeln werden von diesen Sachen, ne? Da bin ich sehr gespannt, also wie sich das dann weiterentwickelt, wie Eclipse wie Acolyte und Skeleton Crew nicht nur an sich in das größere Universum einspielen, sondern wie sie dann, wie sie dann ihre eigene Lore entwickeln und ihre eigene Geschichte entwickeln, die vielleicht sogar ein ganz bei Mandalorian ist es halt so, das ist so ein ganz eigenes Element in diesem Star Wars-Universum, was halt an vielen Elementen anknüpft und immer mal wieder anschrammt an der großen Story des Star Wars-Universums, sage ich mal. Aber es wird halt immer mehr, ne? Es gibt irgendwann nicht mehr die große übergreifende Story, sondern einfach nur dieses Universum mit so vielen verschiedenen Zweigen. Da freue ich mich eigentlich richtig drauf.
Du kannst halt nur sehr einzelne Sachen rausziehen dabei. Ja. Das große Ganze ist aber auch das Schöne halt dabei, ne? Ja. Wenn du in einer vertrauten Welt bist, trotzdem was Neues erzählen kannst, um nochmal darauf zurückzukommen, die Galaxis ist fucking huge. Das ist eine gute Sache.
Eclipse spielt während der Hohen Republik und sie haben auf der Mainpage sogar ein Bild von Yoda. Also ich meine, es könnte auch ein anderer von Yodas
Spezies sein. Nee, ist Yoda, stimmt. Da gibt es auch in einem Trailer eine Szene, wo er im Jedi-Rat nach draußen guckt. Am Feierabend. Oder er ist der Erste, der morgens reinkommt. Ja. Das ist so richtig awkward. Du kommst so rein und sagst, ja, moin, liebe Mitjede, hello, fellow Jedis.
Ja, ja. Der schickt dann
sofort. Jetzt muss.
Der schickt dann Fotos in den Jedi-Slack, dass sie wieder nicht richtig die Küche aufgeräumt haben und er schon wieder die Kaffeemaschine
entkalken muss. Ja, genau.
Aber genau, das ist der Shot, den du gerade meinst, wo er aus dem Fenster guckt. Das ist das, was ich gerade gesehen habe. Mhm. Also das ist sehr geil, aber das hat ja auch noch so ein bisschen Schwierigkeiten und jetzt wurde auch ja dieses KOTOR-Remake gecancelt oder nicht gecancelt, aber pausiert auf unbestimmte Zeit. Mal schauen.
Ja, das wird auf jeden Fall 2024 nicht kommen. Ich glaube, das ist okay. Ja. Fassen wir zusammen. Wir haben Acolyte. Wir haben Star Wars Outlaws, wir haben The Skeleton Crew und das war's wahrscheinlich an großen Projekten, ne? Neue Folgen wahrscheinlich von Young Jedi Adventures.
Ja.
But basically that's it. Ich find's gut, dass weniger gemacht wird. Ich hoffe, im Kontext dazu wird mehr auf die Qualität geachtet werden können.
Ich glaube sogar, und das ist, muss man auch sagen, es ist jetzt das erste Jahr seit 22 wieder, dass sie wieder in den alten Rhythmus mit der Celebration gehen, dass es Aussetzer gibt dazwischen, Jahresaussetzer. Das heißt, nächstes Jahr haben wir auch keine Star Wars Celebration. Was die D23 angeht, ist noch nicht wirklich bekannt. Aber Kathleen Kennedy hatte ja eigentlich Anfang dieses Jahr gesagt, es kommt noch mehr dieses Jahr. Es kommen noch mehr Ankündigungen von Star Wars für die Zukunft. Dadurch, dass aber dann die ganzen Streiks und sowas waren, hat es ja nicht stattgefunden. Da bin ich halt auch gespannt. Also, ob wir jetzt überhaupt nächstes Jahr wirklich großartig was hören aus dem Star Wars-Universum oder und das kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass sich der gute Bob Iger da hingesetzt hat und gesagt hat, pass auf, alle Disney-Leute hier, ne, auch Marvel und Star Wars, halt mal kurz Klappe. Jetzt hört mal kurz auf, neue Sachen anzukündigen, macht erstmal fertig, was ihr habt und dann warten wir einen Moment.
Ey, die haben auch Filme, um die sie sich kümmern müssen jetzt gerade.
Ja, ne? Und das ist halt so das, also Mandalorian soll ja jetzt anfangen zu drehen. Staffel 4 / der Film, wo ja auch noch nicht so ganz klar ist, was es jetzt dann doch wird im Endeffekt. Mhm. Das soll ja irgendwie jetzt im Frühling anfangen. Und da bin ich gespannt, ob wir überhaupt was davon hören bis April 25, wenn dann die nächste Celebration ist.
Ja, ich glaube, da wird uns, also wenn der 2026 rauskommen soll oder Ende 2025, je nachdem, wann die schaffen, das wird sowieso dann ein großer Trailer dann sein.
Ja. Aber again auch, ne? Acolyte kommt in ein paar Monaten oder Skeleton Crew, mal sehen, was zuerst kommt. Aber wir haben halt noch nichts öffentlich davon, ne?
Ja, aber bei Serien ist das ja jetzt, also ich glaube, das wird dann wahrscheinlich irgendwo im Februar oder sowas kommen oder März erst. Ja.
Aber hatte Skeleton Crew nicht ursprünglich auch ein Februar-Release?
Ja, eigentlich war geplant, das so dass Ende dieses Jahres schon The Acolyte kommt. Ja. Und im ersten Quartal The Skeleton Crew. Das hat sich aber wegen dem Streik halt übelst weggezogen.
Das ist richtig wild. Also ja, aber mal schauen, wie sich das dann so macht. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf gerade die Jedi-influenzierten Serien. Weil wir hatten ja jetzt ein paar Sachen, die ich meine, gut, Ahsoka war offensichtlich auch in der Jedi-Richtung wieder. Aber wir hatten, ne, mit Mandalorian und mit Book of Boba Fett und so. So ein bisschen grundlegenderes, auch mit Bad Batch, so ein, ne, bisschen den Wars-Teil hervorgehoben und den mystischen Star-Force-Part nicht so. Und jetzt, glaube ich, kommen wir erstmal mit ein paar Projekten, die sich mehr um wieder diese Mystik von Star Wars drehen. Und das finde ich ganz geil. Da habe ich.
Ja, und das in einem neuen, beides in einem neuen Setting: Skeleton Crew außerhalb von dem, was wir kennen, genau wie Acolyte. Star Wars war und kann immer dann am besten sein, wenn es sich frei austoben kann mit den Regeln, die das Universum gesetzt hat. Und ich glaube, beides trifft darauf zu. Ich persönlich, ich hoffe, ich bereue diese Worte nicht. Ich habe Vertrauen, dass das beides Serien werden, die man sich gerne anschaut.
Ja, ich habe, also ich hoffe es auch. Also ich hoffe vor allem, dass sich die Zuschauerbasis da jetzt nicht einfangen lässt von irgendwelchen Leuten, die immer alles scheiße finden. Weil das ist, glaube ich, das, was mir Star, also wirklich mein größter Kritikpunkt auch dieses Jahr wieder an Star Wars sind eigentlich die Leute, die sich das anschauen, obwohl sie gar keinen Bock drauf haben von vornherein.
Ja, das ist ein bisschen
und dann einfach nur beschweren. Ja.
Also ich finde, Kritik ist gut. Ich finde auch mehr Kritik, als wir machen, manchmal ganz gut. Dieses Gegengewicht muss es geben dabei. Es gibt Leute, die sich sehr stark damit auseinandersetzen und dann größtenteils negativ sind, aber das wenigstens aus ihrer Perspektive gut begründen können, auch wenn ich die Meinung nicht teile. Wenn die sagen, Kathleen Kennedy ist kacke, ist doof, aber weil die und die Entscheidung getroffen wird, klar, die Gründe für diese Entscheidung haben wir gerade besprochen, aber dann ist das deren gutes Recht. Aber ich glaube, das gesunde Mittelmaß ist dann ein ganz, ganz guter Weg, ne?
Ich hoffe halt einfach, dass die Leute sich ein bisschen zusammenreißen, einfach wie normale Menschen kommunizieren. So, das ist eigentlich das Einzige, was ich mir erhoffe.
Ja, guckt einfach das, worauf ihr Bock habt. Und wenn ihr merkt, dass ihr keinen Bock habt, dann schaltet einfach nicht ein.
Ja,
dann
und ist sucht das Beste, nicht.
Das ist das Beste, was die Leute gegen diese Serien machen können. Einfach nicht mehr gucken.
Ja. Und sucht doch nicht Videos auf YouTube von Leuten, die überhaupt nichts mit der Produktion von Star Wars zu tun haben und meckert die voll, dass sie Vollidioten sind, weil sie irgendwas mögen.
Ah ja, also da stehst du ja irgendwann dann darüber. Aber I get it, ja. Guck das, Filme sind da, um Spaß zu machen.
Yeah.
Und wenn sie scheiße sind, guckt er sie nicht. Genau, das ist immer mein Motto, mach ich's auch. Gibt ja auch Sachen, die ich scheiße finde.
Ja, zum Beispiel?
Sachen, die ich scheiße finde und die eigentlich in der Gesellschaft sehr gut ankommen.
Die Videos von Star Wars Stories.
So, zum Beispiel, Jakob macht echt schlechte Videos. Mann. Kann ich noch wen in die Pfanne treten? Nee, um Gottes Willen. Liebe den Menschen. Du hattest vorhin gesagt, zum Beispiel Dune. Ich habe keinen Gefallen an dem ersten Part gefunden. Jeder findet total geil, genau wie Mad Max, aber es ist auch kein, damals ist, Mad Max ist absolut nicht mein Setting, dieses dystopische Ding, in der habe ich absolut gar kein Interesse dran. Ich weiß, dass die Kameraarbeit und die Effekte und die Schauspieler haben fantastische Arbeit geleistet, aber es hat mich einfach nicht gecatcht. Genau wie Dune. War einfach nicht mein Ding, obwohl es eigentlich mein Setting ist. Keine Ahnung warum, aber bin nicht mit einem guten Gefühl aus dem Film rausgekommen.
Alle Leute in meinem engeren Freundeskreis, die Dune gesehen haben, haben gesagt, es ist der langweiligste Scheißfilm, den sie jemals gesehen haben.
Ernsthaft? Mein Gott, ich dachte, ich bin. Ja, aber die Leute, ey, wenn die Spaß dran haben, wenn ihr Spaß an sowas habt, voll geil.
Deswegen bin ich so gespannt, weil eigentlich so auf dem Papier klingt Dune eigentlich wie was mir gefallen muss. Ich habe eigentlich immer nur als Joke gesagt.
Ja.
Weil halt damals kam ja auch kurz danach kam Spider-Man und ich habe halt Spider-Man richtig krass gefeiert. No Way Home. Und die Leute haben mich aber die ganze Zeit vollgetextet mit, guck lieber Dune ist ein viel besserer Film, Spider-Man ist kein richtiger Film, guck dir Dune an. Und das hat mich irgendwann so genervt, dass ich halt einfach aus Joke dann die ganze Zeit gesagt habe, Dune ist scheiße, ich hasse Dune, obwohl ich ihn nie gesehen habe. Und das werde ich jetzt nachholen in dem neuen Format. Danke an alle Patrons, die das hier supporten. Ich mache jetzt einfach mal Schluss. Du darfst jetzt auch nichts mehr sagen. Das ist jetzt vorbei.
Okay, ich sag nichts mehr.
Danke an alle Leute, die den Kanal supporten. Vergesst nicht, auf jeden Fall bei Star Wars Buddy mal vorbeizuschauen, wenn ihr große Star Wars Fans seid. Der hält euch auch mit allen möglichen Shorts und Co. auf dem Laufenden. Und natürlich bei unserem gemeinsamen Projekt Quest, wo ich als Osbert Way das Dungeons & Dragons Universum oder einen Ableger davon unsicher mache, und Ben
danke,
ist auch
Simon.
Dabei.
Danke Simon. Simon.
Ja, danke Simon an der Stelle, das ist wichtig. Arwen von Pondingen.
Meldet sich ab.
Ja, genau. Und wer das nicht versteht, geht auf Quest. So, und damit danke, dass du dabei warst. Gerne wieder. Wir können ja dann darüber reden, ob Acolyte scheiße war oder doch so geil, wie wir das gehofft haben, sobald die Serie dann raus ist. Wir machen da bestimmt auch wieder Besprechungen zu den Folgen zusammen. Hatten wir ja schon gesagt.
Ja, müssen wir machen.
Ja. Und dann, ansonsten, bis zum nächsten Mal. Und damit, Rinjahorn.
Ciao.